Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne PharmaNavi. PharmaNavi ist eine App ganz speziell für Pharmaziestudierende.
Hier findest du tausende Fragen zum Üben und Datenbanken rund um alles, was du im Labor brauchst. Schau mal vorbei auf pharmanavi.de. www.pharmanavi.de.
Hallo und herzlich willkommen zum PharmaNavi Podcast. Mein Name ist Stefan.
Und mein Name ist Josh. Ei Gude.
Ei Gude Josh. Ach, so langsam normalisiert sich's wieder und nach dieser etwas wirren Corona-Zeit, beziehungsweise sie ist ja immer noch im Gange, aber es kommt so ein bisschen Normalität wieder zurück. Das heißt, wir können uns auch wieder treffen und eifrig Podcasts machen.
Richtig.
Und haben uns zum Auftakt einfach mal wieder so eine schöne klassische Kategorie vorgenommen, in der wir nämlich Filme oder Serien uns ansehen.
Genau.
Die, nennen wir es mal, pharmazeutisch relevant sein könnten.
Richtig.
Pharmakologisch.
Pharmakologisch, ja.
Genau. Wir haben eine ganze Liste an Filmen. Ich meine, ist ja auch ein beliebtes Thema, pharmakologisch wirksame Dinge in Filmen abzuarbeiten.
Sehr und breit gefächerter Begriff.
Ja, ne? Das ist bewusst so gewählt, denn wir haben auch ein breit gefächertes Spektrum in unserem heutigen
so sieht es aus.
Film, den wir uns vorgenommen haben, und zwar ist das Wolf of Wall Street. Ich habe gesehen, auf Netflix war der jetzt wieder in den Top 10 der meistgesehenen Filme. Der hat gerade irgendwie eine kleine Renaissance, ne?
Ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, ob das vielleicht irgendwie nur ein Phänomen ist am Ende wegen irgendwie Netflix-Algorithmus und alles hört uns die ganze Zeit zu, dass das nur irgendwie bei uns beiden so war. Aber, keine Ahnung, vielleicht habt ihr es ja auch gemerkt auf Netflix, dass Wolf of Wall Street in den Top 10 war. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht ist da der Paranoia Josh in meinem Hinterkopf, der da zu mir spricht.
das mag gut sein. Ich glaube, die Top 10 sind tatsächlich realistisch.
Meinst
also,
du?
Ja. Ich glaube, dass die zumindest sich nicht komplett ausgedacht sind.
Okay.
Ich weiß es nicht, aber anscheinend scheint der Film wieder ein bisschen wieder öfter gesehen worden zu sein. Insofern, PharmaNavi-Podcast sind wir ja immer am Puls der Zeit.
Richtig, aber wir waren vorher dran. Wir haben den nicht ausgewählt, weil der irgendwie jetzt Top 10
war. Wir haben uns das vorher vorgenommen.
Ne? Ja, und dann irgendwie kurz danach war der Top 10. Also genau. Wir setzen Trends.
So.
So sieht's aus.
Genau. Ja. Vielleicht hört jemand von Netflix zu.
Ja.
Will mal wissen, was da so abgeht. Okay, wir haben uns Wolf of Wall Street vorgenommen. Weil da passiert ja pharmakologisch so einiges. Der ist so richtig schönes Neurotransmitter-Rodeo.
Richtig. Ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Film, was Substanzgebrauch und die Auswirkungen davon betrifft.
Ja. Wie fandst du den Film?
Also ich finde ihn geil. Ich finde ihn einfach geil, weil er krass ist. Also es ist kein langweiliger Film. Es ist ein Film, der auf jeden Fall Extreme zeigt und der gewissermaßen natürlich auch eine Charakterstudie ist. Und sowas finde ich eigentlich immer interessant. Also es ist jetzt keine flache Handlung. Es gibt ja auch Filme, die kann man einfach irgendwie nebenbei gucken, wenn man einfach fertig ist, wenn man will sich berieseln lassen und eigentlich nur noch einschlafen. Und Wolf of Wall Street zählt ganz klar nicht dazu.
Ja, das stimmt wohl. Mir ist gar nicht also ich habe den gesehen und am Ende dann festgestellt, dass der ja 3 Stunden geht.
Ja.
Und es ist mir halt gar nicht aufgefallen. Upp, da ist mein Stift runtergefallen. Es ist mir halt gar nicht aufgefallen beim Gucken. Das spricht sehr für den Film.
Ja.
Und was ich immer schön finde bei Filmen, wenn man von Anfang an eigentlich weiß oder zumindest ahnt, wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt hat, wo es eigentlich endet.
Ja.
Und man trotzdem die ganze Zeit dran bleibt. Einfach mal, weil man will nur wissen, wie schlimm wird es.
Richtig.
Und wie verläuft der Weg denn ins Desaster?
Genau. Ja, der Film startet ja eigentlich direkt mit einer Momentaufnahme und dann als nächstes kommt quasi ein Rückblick, dann wird sukzessive so ein bisschen der Weg dahin beleuchtet, aber das Ende ist offen gelassen.
Das stimmt.
Ja.
Ist es? Weiß ich gar nicht.
Also kommt zumindest am Anfang nicht in dem
in dem Intro.
In dem Intro,
ja.
Genau.
Okay, mal so ein kurzer Handlungsabriss. Worum geht es in dem Film?
Ja, es geht um Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio. Jordan Belfort kommt an die Wall Street, fängt bei einer Investmentbankerinstitution namens Rothschild an.
alte Frankfurter Familie übrigens.
Genau. Die gehen dann allerdings relativ schnell über den Jordan und dann ist er auf einmal arbeitslos. Wird dann irgendwo auf, ich glaube, es ist Long Island, wird er dann fündig bei einem, ja, bei einer kleinen Klitsche, wie man so schön sagen könnte.
Ja.
Findet dann da ein neues Umfeld und baut sich mit diesem Umfeld eine eigene Firma, ein eigenes Unternehmen auf, das Stratton Oakmont heißt. Mhm. Hieß auch wirklich so. Also das beruht ja auf einer wahren Story. Mhm. Gibt auch ein Buch dahinter. Und ja, dann wird so der Weg von Stratton Oakmont, Aufstieg und Niedergang, wird dann beschrieben. Und genau, ja, die handeln mit Produkten, die sehr dicke Provisionen versprechen.
Genau, anfangs das und dann wird es irgendwann schließen sie quasi zu den Großen auf und fangen dann an, wirklich IPOs zu machen zum Beispiel, also Firmen an die Börse zu bringen und sowas. Also gehören dann, machen die Dinge, die normal die Big Player machen.
Genau.
Und es wird halt auch schön dargestellt, wie Jordan Belfort bei diesen ganzen Aktionen durchaus seine eigene Tasche im Blick behält.
Auf jeden Fall. Das sollte man nicht vergessen. Ja.
Wie das endet, ich meine, ist, glaube ich, kein Geheimnis, wir müssen es gar nicht mal aussprechen. Natürlich nimmt das Ganze dann einen etwas ungünstigen Verlauf, zumindest aus Jordans Sicht.
Ja.
Das Spannende an der ganzen Sache ist, dass das Ganze, es ist ein sehr spektakulärer Film und es wird vor allem sehr euphemistisch, die Lebemann-Qualität des Jordan Belfort in den Mittelpunkt gestellt. Also,
aber nicht ausschließlich. Also nicht ausschließlich. Nee,
nicht ausschließlich. Also,
es glorifiziert das Ganze jetzt nicht oder verharmlost es nicht, sondern ich finde, es macht auch gewissermaßen betroffen oder animiert zum Nachdenken.
Ja, also manchmal weiß man echt nicht, ob man Mitleid haben soll mit dem Typen. Also man findet es irgendwie witzig, aber es ist halt auch irgendwie tragisch manchmal. Und es bleibt einem das Lachen im Halse manchmal stecken, finde ich.
Also ich fand eine Szene fand ich ganz bezeichnend und wirklich irgendwie schlimm, wo ich so dachte, okay, Digga, jetzt bist du am Arsch. das ist dann relativ am Ende, als er schon wirklich tief drinne steckt, tief in der Scheiße drinne steckt. Und dann streitet er mit seiner Frau um die Tochter, um Skylar. Und er nimmt sie dann, zieht sich vorher noch ein bisschen was ins Näschen, nimmt sie mit runter, steigt ins Auto, fährt mit dem Auto durch die geschlossene Garage, rast dann rückwärts gegen den Brunnen in der Einfahrt. Und merkt halt irgendwie gar nicht, dass er eigentlich nicht derjenige ist, der jetzt das Kind haben sollte.
Ja, ja. Also sehr affektgesteuert, sagen wir mal.
Ja.
Andererseits lieber in den eigenen Brunnen vor der Hauswand rasen, als keinen Brunnen zu haben?
Ja, so ein Brunnen ist schon eine feine Sache. Ja.
Schwierig, sehr schwierig das alles. Also,
sehr schwierig.
Ja, es wird so ein bisschen auch die Doppelmoral dargestellt, glaube ich, so von dem Reichtum, wie man in solchen Exzessen schwelgen kann, denke ich.
Genau.
Und gleichzeitig halt sich auch drin verliert, denke ich mal, so wie er es dann wohl tut.
Ja, absolut.
Wir wollen vor allem über, nennen wir es mal so, sein Morgenritual sprechen.
Richtig.
Das, was in diverse Körperöffnungen gelangt. Und
quasi der Kaffee am Morgen.
Genau, was jetzt so der Kaffee oder Tee am Morgen ist für unser eins. Er hat dann eine etwas andere Routine. Ich schlage vor, wir hören da einfach mal rein.
Gute Idee.
Yep, on a daily basis I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island, and Queens for a month.
Okay, Mr. Jordan.
I take Quaaludes 10 to 15 times a day for my back pain, Adderall to stay focused, Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again, and morphine, well, because it's awesome. Morning, make them.
Ja, kommt einiges zusammen.
Ob der satt ist, ne?
Meinst du, er kommt so viel einfach in den Magen, dass da irgendwann auch nichts mehr reinpasst an Pillen?
Ja, ich mache mir da gerade Gedanken um die Bioverfügbarkeit, ne?
Ja, stimmt, ne?
Also er muss ja schon auch irgendwie das runterspülen und manche Sachen werden sicherlich auch besser aufgenommen mit
und,
Nahrung.
Und die Laktose oder Stärke oder was auch immer in den Pillen als Hilfsmittel drin ist, macht sich irgendwann halt auch in Kalorien bemerkbar, ne?
Genau.
Aber wobei, dafür hat er dann ja wieder das Kokain.
Ja.
Also es ist sehr, sehr fein austariert, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ja. Also, gehen wir mal die Liste durch.
So sinusförmig, up and down.
Genau, also er sagt es ja selber, er hat Uppers und Downers, so nennt man die halt auch wirklich in der Szene, sag ich mal. Klassischer Upper, Adderall, das ist good old Amphetamine, also Amphetamin. Wir haben Kokain, auch ein, glaube ich, bekannterweise ein Upper.
Ein Upper,
ein Upper. Jawohl. Dann haben wir Xanax da drin, das ist Alprazolam, ein Benzodiazepin, als klassischer Downer.
Als Downer.
Also ist ein Anxiolytikum, also genau. Ein Angstlöser, der einen halt ein bisschen entspannter macht. Und wenn man halt ein bisschen viel Adderall drin hat, dann ist das vielleicht nicht schlecht, da ein bisschen gegen zu titrieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Dann haben wir Morphin, because it's awesome, sagt er.
Ja, ein Downer.
Warum nicht?
Ja. Je nachdem, wie man es zu sich führt, sorgt es vielleicht auch für ein kurzzeitiges Up.
Ja, also es gibt schon ein ordentliches High irgendwie. Aber ja, es macht einen jetzt ist nicht wie Kokain, so körperlich, dass es einen so anstachelt, sage ich mal.
Ja.
Es ist eher so ein psychisches High dann, so ein Freudengefühl.
Genau.
Sagen wir mal. Ja.
Ja.
Pot wirft er auch noch so rein. Why not?
Kleine Sportzigarette.
Genau. Also ich habe bei mir in der Notizen nebendran geschrieben, Neurotransmitter-Titration.
Ja, trifft es eigentlich ganz gut.
Ne? Da fragt man sich halt, das ist so Polymedikation ist das ja quasi, ne? Ja. Klassisches Thema der klinischen Pharmazie,
ja.
Wo man dann halt auch manchmal so die Liste der Medikamente und sieht und sich denkt, wollen wir nicht einfach mal alles weglassen und mal gucken, was passiert?
Ja, vielleicht auch so Verschreibungsketten, beziehungsweise verschrieben ist das ja nicht, aber das eine nimmt er ja vermutlich wegen des anderen, ne?
Ja, genau. Also ja. Wenn man einen Stoff einnehmen muss, sage ich mal, so passiert das halt auch gerne mal dabei, so bei Leuten, die halt sehr viele Medikamente nehmen, die müssen zwei, drei Sachen quasi einnehmen, die dann aber wiederum Nebenwirkungen haben, weshalb man dann wiederum was anderes nimmt und am Ende hat man 14 Medikamente in der Liste.
Genau, was in der Realität, quasi in der pharmazeutischen Realität, hier bei uns gar nicht immer zwingend notwendig ist.
Genau.
Da versucht man ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, gerade das zu vermeiden. Hier wird es bewusst gemacht.
Ja.
Um quasi dann ja doch eine gewisse Baseline zu haben. Der arme Mann muss ja irgendwie durch den Tag kommen.
Er hat ja viel zu tun.
Er hat viel zu tun, ja.
Genau. Ich habe mal noch ein bisschen geguckt, wie der Belfort, also nicht nur im Film, sondern in Wirklichkeit auch drauf war. Er sagt zu diesen Drogengeschichten, schreibt er, Reality was much worse. 22 different drugs in the end. 22, da müsste ich schon nachdenken, um auf 22 Sachen zu kommen.
Aber nicht täglich, oder?
Doch, also sein Spektrum, sage ich mal, seines üblichen Drogengebrauchs hat 22 Substanzen umfasst.
Krass. Junge.
Ja.
Da brauchst du eine große Tasche.
Da können wir jetzt ich packe meinen Koffer spielen. Ja. Mal gucken, ob wir auf 22 kommen.
Junge, ey.
Ja, ich glaube, dafür hat man dann irgendwann einen Assistenten.
Ja.
Gut, wir sind auf einer Sache ein bisschen hängen geblieben, beziehungsweise ich muss ich zugeben, also jetzt rein vom Recherchieren her, nicht von der Substanz her.
Genau.
Qualudes.
Mit dem Wirkstoff Metaqualon.
Metaqualon, genau. Das habe ich vorher nämlich tatsächlich nie gehört oder hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja, ist mir auch erst durch den Film bekannt geworden. Hm. Also ich hatte es noch in Erinnerung. Lutz, Lemon, Lutz, 714, wovon er ja auch sagt, ja, er nimmt so 10 bis 15 am Tag davon gegen seine Rückenschmerzen. Ein Medikament, das, soweit ich gelesen habe, auch an GABA-Rezeptoren geht und eine Bindestelle wählt, die ähnlich ist, beziehungsweise es wird vermutet, dass sie ähnlich ist wie die von Etomidat. Mhm. Etomidat, ein Anästhetikum, was in der Anästhesie verwendet wird, bei Operationen, was mittlerweile allerdings nicht mehr auf dem Markt ist.
Ja. Also ein bisschen den Bogen zu schlagen, das geht ja so Richtung Benzodiazepine. Also
genau.
Der GABA-Rezeptor ist der, mit dem unser ZNS dämpft, sage ich mal. Also man hat jede Menge Sachen, die da feuern quasi und Reaktionen auslösen. GABA ist so ein bisschen immer der Gegenspieler. Also wenn GABA aktiviert wird oder ein Agonisten am GABA hast, wird das ZNS ein bisschen gedämpft oder runtergefahren. Benzodiazepine sind so der Standard eigentlich heutzutage, den man da ranlässt, sage ich mal. Mhm. Lutz haben einen etwas anderen Mechanismus, wirken aber genauso an dem GABA-Rezeptor. Was die machen, das ist diese allosterische Wirkung. Das heißt, die sind selber keine Agonisten, sondern sorgen dafür, dass der Rezeptor empfindlicher für den eigentlichen Agonisten wird.
Genau, sind also quasi Modulatoren, weil sie die Wirkung des endogenen Agonisten modulieren, verändern, beeinflussen.
Genau. Das macht die Benzos im Vergleich zu echten GABA-Agonisten so viel sicherer, weil Benzodiazepine selber keine Wirkung haben, sondern nur die eigentliche Wirkung verstärken. Natürlich auch da zu viel ist natürlich auch nicht besonders gelungen. Aber deswegen waren Benzodiazepine, um den kleinen Bogen mal zu schlagen, so ein Riesenfortschritt, wenn es um Schlaf- und Beruhigungsmittel ging. Weil vorher kannte man eben solche Sachen wie Barbiturate, die halt echte Agonisten sind. Das heißt, damit eine Überdosierung ist halt ziemlich schnell vorbei.
Ja.
Benzodiazepine hast du deutlich größere therapeutische Breite, weil sie ja selber keine Wirkung am Rezeptor haben, sondern ihn nur empfindlicher machen. Das heißt, du fügst keinen neuen Reiz hinzu, sondern verstärkst nur die sowieso schon bestehen. Und das macht die Geschichte deutlich sicherer. Wenn man 10 bis 15 nimmt und dann am besten das Ganze noch mit ein paar Whisky runterschluckt, ist dann natürlich auch ein bisschen viel.
Genau. Das Ding bei den Qualudes war ja, dass man quasi erst diesen Trip bekommen hat, wenn man quasi gegen das Verlangen widerstanden hat, einzuschlafen. Und dann ist man quasi auf diesen Trip gekommen, wird da beschrieben, wird auch ganz schön veranschaulicht in verschiedenen Phasen. Jordi lernt dann später noch eine ganz neue Phase kennenlernen, nachdem die Dinger eigentlich schon vom Markt sind und er dann in die zerebrale Lähmungsphase kommt und kurz danach seinen weißen Lambo etwas lediert nach Hause bringt.
Ich habe die Szene gesehen damals und habe mir gedacht, Alter, wenn ihr jetzt keinen Oscar auf den verdammten
Lebkuchen wirft. Dachte ich mir auch, ne? Oder? Und dann für diesen Scheiß The Revenant. Oder? The
Den habe ich nie gesehen, muss ich zugeben.
Ja, ich habe ihn angefangen, der ist schlecht.
Echt?
Ja, er gegen den Bär. Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn nicht gut.
Naja. Okay. Ich kann da kein Urteil zu abgeben. Aber die Szene war so großartig, da dachte ich mir auch, das muss doch jetzt eigentlich.
Ja.
Ich habe jedenfalls lustigerweise gelesen, DiCaprio hat Schauspielunterricht von Jordan Belfort bekommen für die Szene. Weil DiCaprio halt Lutz selber nicht kannte. Ich gehe mal davon aus, dass er die anderen Sachen durchaus kennt.
Könnte sein.
Aber die Lutz kannte er halt selber nicht. Warum, erzählen wir gleich. Und Jordan Belfort hat ihm dann halt gezeigt, wie die wirken. Und hat ihm dann Schauspielunterricht quasi gegeben.
Ach, geil.
Damit er das auch authentisch dann nachmachen kann.
Ja.
Ja. Wir können uns das auch einfach mal kurz anhören, wie Belfort, also im Film, DiCaprio, die Wirkung beschreibt.
So I knew if I took my drugs right, I could sleep through the entire flight. But I had to take them just right. At 4 p.m. I popped a few more ludes, which started kicking in by the time I finished my sales meeting, my tingle phase. By dinner, I popped a few more on top of some cocktails and a Valium or two, my slur phase. By 8:30, I took a few more ludes and pretty much lost all my motor skills. This was the drool phase. By 10, I didn't know who or what the fuck I was. The amnesia phase. We boarded the plane just before midnight.
Wow. Ja, sehr schön anschaulich beschrieben.
Gute Leistung. Ja.
Ja, also da muss man erstmal durch. Aber gut, es hat ja anscheinend ein gewisses gewissen Appeal, wenn es zu so viel Missbrauch auch geführt hat. Um das Ganze ein bisschen in den Kontext zu bringen, warum ich das zum Beispiel nicht kannte oder du es auch nur durch den Film kennengelernt hast und DiCaprio es auch nicht kannte, der ja gar nicht mal so alt ist. Wie alt ist der Typ eigentlich?
Gute Frage.
Um die 50 würde ich schätzen.
Hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall über 40.
Ja. Die Lutz, Qualudes, das war der Markenname, Metacolon ist der Wirkstoff, kam in den 60ern raus und war halt so eine Revolution, was Schlafmittel angeht, Schlaf- und Beruhigungsmittel angeht. Eben wegen dieser Sache, vorher hatte man nur GABA-Agonisten, die man halt recht leicht überdosieren kann. Lutz waren die ersten, die eben nur Modulator sind und dadurch deutlich sicherer waren. Dadurch wurden die anscheinend verschrieben, vor allem in den USA natürlich, wie Bonbons. Ja. Jeder, der Schlafprobleme hatte, hat erstmal ein bisschen Lutz bekommen.
Oder Rückenschmerzen.
Oder Rückenschmerzen, genau. Also so die typischen GABA-Sachen. Also es wirkt ja auch entkrampfend, muskelrelaxierend. Also kann man für sehr viele Dinge nehmen.
Ja.
Und natürlich, wie sich das gehört, sind dann ein paar Leute schnell auf den Trichter gekommen, dass man damit auch Spaß haben kann anscheinend. So wie der gute Herr Belfort es gerade beschrieben hat, wenn man auf solche Dinge steht. Wurde anscheinend gerne auch mit Alkohol kombiniert, was ja ein GABA-Agonist ist. Und dann natürlich synergistisch wirkt, sage ich mal, aber eben auch sehr gefährlich ist. Weil man dann eben die ZNS, also zentrales Nervensystem für die Erstis, weil man es mit der ZNS-Dämpfung dann eben auch schnell übertreibt.
Genau.
Und dann halt im Koma oder ganz woanders ist.
Genau. Wurde dann dementsprechend Anfang der 80er wieder vom Markt genommen.
Genau, es wurde dann verboten irgendwann, eine Schedule One Substance, also was bei uns der Anlage des Betäubungsmittelgesetzes entspricht. Und ja, deswegen wird so schön im Film erwähnt, there was only a finite amount, also nur noch ein endlicher Vorrat war dann letztlich da, weil man da anscheinend nicht mehr so leicht rankam.
Genau.
Und ja, irgendwann wird dann ja auch zelebriert, als der eine anscheinend noch eine Packung irgendwo gefunden hat, dieses Lemon 714.
Genau. Hat er von irgendwie einem Kunden, der Apotheker ist, der hat das irgendwie jahrelang in einem Schrank aufbewahrt. Er hat sie sich noch geholt, um irgendwas nochmal zu feiern, wie die beiden dann sagen. Genau. Und dann nehmen die dieses wirklich, diese alten Lutz, Lemon 714, quasi der heilige Gral der Lutz-Jünger. Und dann merken sie allerdings, oh, also irgendwas hat sich hier verändert. Die wirken ja gar nicht mehr.
Absoluter Anfängerfehler.
Absoluter,
ich meine, das weiß doch auch jeder, der mal irgendwie, also ich meine, ist bei Alkohol ja schon so. Aber auch jeder, der mal auch andere Dinge genommen hat, man niemals redosen. Also niemals noch drauflegen, weil man denkt, ach, wirkt ja gar nicht.
Ja, und Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, macht das ja in dem Film so, dass er sich erstmal eine komplette Darmspülung verpasst, dann sehr gereinigt für diesen Trip quasi, um wirklich nur die Lutz zu erfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine üblichen Sachen an dem Tag nicht genommen hat, vielleicht ein bisschen weniger. Wie auch immer, das ist sein Bier. Und dann nehmen die das und dann knallt das irgendwie nicht rein.
Ich muss aber sagen, das fand ich schon wieder beeindruckend. Also sowas so zu zelebrieren und den Körper darauf vorzubereiten, sage ich mal, das ist ja auch aus pharmazeutischer Sicht ja durchaus lobenswert.
Da ist schon ein bisschen, du hast dich einer Gedanken gemacht.
Genau, er hat sich Gedanken gemacht. Er macht das ja nicht nur einfach so nebenbei, sondern er bereitet sich darauf vor. Das ist ja an sich schon mal ganz lobenswert. Also der Missbrauch selber natürlich nicht. Nur um das klarzustellen, ist hier wieder irgendwo. Aber ja, also er hat durchaus ein Bewusstsein dafür, was er tut.
Ja.
Das fand ich sehr spannend, weil immer wieder dieser Exzess gezeigt wird im Film.
Ja.
Und dass er ja quasi bewusst in den Kontrollverlust reingeht, also gerne die Kontrolle verliert, aber da eben dann sehr bewusst diese Sache angeht. Das fand ich sehr spannend, so rein charakterlich. Wie fandst du die Szene?
Witzig. Ich fand's witzig. Wie die zwei sich da, wie sich die zwei erwachsenen Männer da hinsetzen und irgendwie einen Comic gucken. Dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass dafür war im Kontext, dass die jetzt meinten, okay, jetzt muss was gefeiert werden. Und wie sie dann irgendwie, dann gehen sie ja noch auf einen Stepper, auf einen Crossfit und wollen noch irgendwie den Kreislauf ankurbeln und dann kommt aber irgendwie ein Anruf rein von seinem Privatdetektiv. Er fährt dann extra zu einem Münztelefon im Country Club. Und dann, während er da am Telefonieren ist, knallt's halt volle Kanne rein. Ja, und dann entdeckt er die neue zerebrale Lähmungsphase und kommt irgendwie wieder nach Hause. Why don't you try to bribe an FBI agent? You think I'm that fucking stupid? No. What the fuck you say? I can't understand. Say that again. I said I'm gonna scare him with the FBI agent. What the fuck are you saying? I said... Are you fucking high? I ain't kidding him. I didn't take him more FBI. Jordan, are you fucking high? Jordan, do me a favor. Stay where you are. Don't get behind the wheel of the car. I'm gonna send a woman to pick you up. Jordan! After 15 years in storage, the lemons had developed a delayed fuse.
It took 90 minutes for these little fuckers to kick in, but once they did, pow. I mean, I had skipped the tingle phase and went straight to the drool phase.
Tell me where you are. Don't fucking
These little bastards were so strong, I discovered a whole new phase. The cerebral palsy phase. Come on, stand up.
Was ich super spannend fand in dieser Szene und auch danach, dass es immer wieder wechselt zwischen seiner subjektiven Wahrnehmung und dem Objektiven.
Ja.
Also du siehst die Dinge manchmal aus seiner Perspektive und halt manchmal, wie sie von außen wirken. Und es wechselt immer wieder so und das macht es, glaube ich, so urkomisch. Was das sind so ein bisschen Details, sage ich mal. Wenn er zum Beispiel aus diesem Country Club rauskommt,
ja,
wird einmal die Treppe gezeigt, die er runter muss, aus seiner Perspektive. Und
ja,
die ist lang. Die ist dann irgendwie 20 Stufen oder so.
Ja, und die echte hat 5.
Genau, und dann wird einmal von außen drauf gezeigt und das Ding sind halt 4-5 Stufen, genau.
Ja.
Fand ich super cool gemacht.
Ja, fand ich auch gut.
Wie diese beiden Ebenen gezeigt werden. Und eben auch, dass er in seinem Sinn dann sicher nach Hause gefahren ist irgendwie. Und später wird dann halt gezeigt, dass er halt alles ramponiert hat auf dem Weg und eigentlich,
ja,
komplett Banane war. Also, welche Symptome haben wir? Wir haben Amnesie, offenbar.
Mhm.
Eine gewisse, wie nennt man das, Delusion? Ein Verwirrtheitszustand, ein Delir.
Genau, ein Delir, ja.
Er
hat ganz klar Schwierigkeiten, sich zu artikulieren.
Ja, also das ist wahrscheinlich einfach der muskelrelaxierende Effekt, der natürlich auch auf die Zunge wirkt.
Genau. Motorisch dementsprechend auch gehemmt.
Recht horizontal angelegt.
Ja. Ja, kann man eigentlich gar nicht so schön beschreiben, wie er es spielt.
Ja, also die Szene muss man sich ansehen. Gut, machen wir doch mal ein bisschen noch die echt pharmazeutisch, die Hardcore-chemische Tour.
Genau, ich hab mir noch mal ein bisschen die Synthese angeguckt. Und ja, musste feststellen, dass das Ganze jetzt keine achtstufige Synthese ist, sondern dass das rein vom Papier her relativ zügig gehen sollte. Ausgangssubstanz ist die Antranilsäure. Die steht auch unter Überwachung, ist im Grundstoffüberwachungsgesetz aufgeführt. Auf Wikipedia wird gesagt, dass es mit N-Acetyl-Antranilsäure und Orthotoluidin unter einer Kondensationsreaktion, also unter Abspaltung von Wasser, zur Ringbildung kommt. Das heißt, da bildet sich dann der mittlere Ring des Metaqualons aus und damit hat man dann eigentlich auch das Metaqualon.
Also um es mal zu schildern, so gut das halt geht in Worten, wir haben zwei Aromaten. Links und rechts quasi und in der Mitte dann einen 5-Ring aus mit 2 Stickstoff und einer Ketongruppe noch dran.
Genau, also quasi ein Lactam.
Genau.
Mit noch einem, so ein bisschen enaminartig auch.
Also chemisch jetzt tatsächlich nicht besonders aufregend, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so sagen. Typisch Small Molecule eigentlich.
Ja. Im Vorgespräch hast du gesagt, du brauchst eine Woche.
Jetzt rein vom Praktischen her, ja. Also es sieht nicht schwer aus.
Du hast halt auch Zugriff auf ein Labor, muss man dazu sagen.
Genau.
Ja, also so rein vom Papier her, man kann ja mal gucken, nach Metaqualon gerade googeln und die Strukturformel sich ansehen und sich mal überlegen, wie das wohl zusammengebastelt wird.
Genau. Also immer wieder interessant, dass wirklich so kleine Moleküle, so kleine Dinger so eine Wirkung haben können.
Ja.
Ja, total spannend. Das finde ich ist echt das Faszinierende an der Pharmazie.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Genau, ja, Metaqualon. Qualuz.
Man, also ist auch in Deutschland verboten, natürlich. Auch seit den 80ern, ich weiß es gar nicht wann genau. Ich habe gelesen, was ich sehr spannend fand, dass Qualuz oder Metaqualon halt als ein Beispiel dafür gilt, wie ein Drogenverbot sinnvoll durchgesetzt werden kann. Denn auch bis heute ist es anscheinend nicht leicht, an Metaqualon zu kommen.
Okay, was sind da die Eckpunkte? Inwiefern wurde das erreicht?
Der spannende Teil ist, dass es das erste, also man muss es mal so in der Perspektive sehen, bis in die 70er gab es ja eigentlich gar keine Verbote, was Substanzen angeht. In den 70ern waren halt Marihuana und LSD und Psilocybin, also Magic Mushrooms, dran. Und vorher war ja quasi free for all, wenn man jetzt mal die Prohibition absieht.
Ja.
Also es gab eigentlich gar keine echte Überwachung, was Substanzen anging. Genau. Oder Verbote. Und man ist vorher halt so rangegangen, okay, eine Substanz war verboten oder in dem Fall von Marihuana halt ein Pflanzenteil ist verboten. Wenn man den in die Hände kriegt, gibt es auch einen Finger für den, der es hatte und das war's.
Ja.
Metaqualon war das erste Mal, dass sich dann jemand Gedanken gemacht hat, okay, wo kommt das Zeug eigentlich her?
Okay.
Und wie kann ich denn den Ursprung bekämpfen?
Mhm.
Und ich habe einen schönen Artikel gefunden, es wurde dann halt recherchiert von einem Agenten, der dann halt nach Kolumbien gereist ist, wo das anscheinend illegal synthetisiert wurde.
Mhm.
Und von dort aus dann nach Europa zurückverfolgen konnte, wo die Grundstoffe herkamen.
Okay.
Und eben versucht hat, die Grundstoffe in den Griff zu kriegen und dadurch die Synthese quasi ausgetrocknet hat, die illegalen Synthesen.
Ja.
Und das ist ja das wurde da zum ersten Mal gemacht. Es hat eben auch funktioniert, wie du auch sagst. Antranilsäure ist im Grundstoffüberwachungsgesetz. Also das ist halt damals ein neuer Ansatz gewesen. Das wirkt jetzt so selbstverständlich für uns.
Ja.
Dass man versucht, die Grundstoffe einer Synthese eben zu kontrollieren und nicht die Droge selbst oder die Substanz selbst.
Ja.
Das ist da zum ersten Mal, hat das da gut geklappt.
Okay.
Klassisches Gegenbeispiel ist Methamphetamin, wo die USA ja ein Riesenproblem mit haben. Ja. Weil das Zeug eben relativ einfach zu synthetisieren ist.
Pseudoephedrin.
Genau, weil die Grundsubstanz ist Ephedrin oder Pseudoephedrin, gibt beides. Und beides ist eben in Erkältungsmitteln drin und kann dadurch relativ einfach bezogen werden. Und wenn es halt nur ein paar Packungen sind, Aspirin-Komplex hat das ja, glaube ich, drin, ne?
Ja. Zum Beispiel, ja.
Genau. Oder was gibt es noch alles?
Rinopront.
Ja, also alles gegen Allergien oder was die Nase freimachen soll halt. Razzukipal, keine Ahnung, ich weiß.
Ja. Ja, es gibt auch witzigerweise in Deutschland zumindest, soweit ich weiß, kein Monopräparat nur mit Pseudoephedrin-Hydrochlorid. Gibt es in der Schweiz, das heißt Rinoral. Soweit ich weiß, lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Stimmt, es gibt kein Monopräparat. Und auch bei den Pseudoephedrin-Präparaten, also die relativ viel drin haben, wird wohl Wert drauf gelegt, dass das Pseudoephedrin da nicht so leicht zu isolieren ist.
Ja.
Also auch da wird eben versucht, die Synthese quasi an der Quelle zu verhindern. Aber so eine Substanz wie Ephedrin oder Pseudoephedrin ist halt immer noch deutlich verbreiteter.
Ja.
Und Antranilsäure hat sonst wohl keinen großen Nutzen, weiß ich gar nicht.
Ist schon an sich ein Synthesebaustein, den man benutzen kann. Aber wenn ich mir das jetzt bestellen würde, weil ich sage, okay, ich brauche das jetzt für meine Synthese, dann muss ich eine Endverbleibserklärung ausfüllen.
Ja, also für einen 0815-Verbraucher, sage ich mal, ist das einfach nicht zu bekommen.
Nee.
Ja, ja und so ist das ist halt ein Weg, um illegale Substanzen auszutrocknen sozusagen.
Ja.
Und das hat bei Metaqualon eben mal funktioniert.
Ja.
Jetzt haben wir ziemlich viel über Substanzen geredet. Dabei hat der Film ja eigentlich noch irgendwie ein bisschen...
Bisschen mehr zu bieten.
Bisschen mehr zu bieten. Also für uns als Pharmazeuten
ja, wir ist haben es uns,
natürlich spannend, Substanzen, aber...
Wir haben uns ja eigentlich so als großes, als wir uns Gedanken gemacht haben vorher, haben wir uns so als großen Oberbegriff, hat bei uns Sucht einen sehr großen Platz eingenommen.
Ja, und um da einfach mal so ein paar Zitate zu bringen... I jerk off at least twice a day. I do it because I need to. Oder I gamble like a degenerate.
Or, I drink like a fish. I
drink like a fish. Gut, das ist wieder eine Substanz.
Ja.
Aber my favorite drug of all is money.
Is money, ja.
Das heißt, der Begriff Sucht ist eben nicht nur auf Substanzen anwendbar. Und das zeigt der Film, finde ich, hervorragend.
Absolut. Also Sucht bzw. Abhängigkeit, wenn man einfach mal googelt, sagt der Wikipedia-Artikel eigentlich nichts anderes, als ich zitiere jetzt, dass Sucht ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand, Zitat Ende, sei.
Ja. Und da Sucht nun mal auch ein Thema ist in der Apotheke oder generell im Leben, sage ich mal,
ja.
Würde ich mal vorschlagen, das wird ein Teil 2.
So sieht's aus.
In
Cliffhanger.
In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören.
Und over and out.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Rack und Joshua Gerninghaus im Rahmen des Projekts Pharmanavi, einer App des Deutschen Apothekerverlags.
Wer uns kontaktieren oder einfach Feedback geben möchte, kann dies gerne tun über Instagram mit dem Handle @pharmanavi oder per E-Mail an mich an stefan@pharmanavi.de.